Wenn man zur Blutspende geht, dann bekommt man einen längeren Fragebogen vorgelegt. Da wird man nach verschiedenen Gründen gefragt, die zu einem sogenannten freiwilligen Selbstausschluss führen können. Das heißt, man gibt an, ob man zum Beispiel homosexuell oder bisexuell ist, ob man in letzter Zeit längere Zeit in einem Land war, wo HIV besonders häufig vorkommt, zum Beispiel im südlichen Afrika, ob man prinzipiell auch als Heterosexueller häufig wechselnde Geschlechtspartner hat, ob man als Prostituierte tätig ist und so weiter und so fort. Und diese Kriterien führen dazu, dass man nicht Blut spenden darf, weil diese Gruppen statistisch von einem höheren HIV-Risiko betroffen sind und die Testverfahren, die bei den Blutproben angewendet werden, zwar sehr gut sind, aber doch immer so eine kleine Unsicherheit bleibt. Man kann nicht jede frische HIV-Infektion sofort nachweisen. Und deswegen schließt man diese Gruppen aus, um zu verhindern, dass HIV-positives Blut in Umlauf kommt und Menschen auf diese Weise infiziert werden. Das ist in Deutschland sehr erfolgreich. Es gibt nur ungefähr eine Blutspende pro Jahr, die mit HIV kontaminiert ist. Also dieses Verfahren funktioniert sehr gut, aber natürlich wird zu Recht dieser sehr pauschale Ausschluss schwuler Männer kritisiert. Jeder, der irgendwann mal im Leben Sex mit einem anderen Mann hatte, darf da im Prinzip kein Blut mehr spenden und das ist natürlich Unsinn.
Und das ist ja die Begründung, die dem zugrunde liegt, dass schwule Männer ein höheres HIV-Risiko haben. Man kann das natürlich bei Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen nicht ausschließen, aber dann sind Männer, die mit Männern schlafen, die höhere Risikogruppe. Wie beurteilen Sie denn das Verhältnis? Wie viel höher liegt denn dort das HIV-Risiko bei Männern, die mit Männern Sex haben?
Es ist ein sehr problematisches Thema, denn man kann das natürlich nicht so pauschal für alle sagen. Jemand, der in einer festen Beziehung lebt, außerhalb dieser Beziehung keinen Sex hat und in dieser Beziehung, also beide monogam sind, beide getestet auf HIV sind, da ist natürlich ein sehr geringes oder beziehungsweise gar kein HIV-Risiko gegeben. Jemand, der öfter mal mit wechselnden Partnern Sex hat und sich dabei vielleicht auch nicht immer mit Kondomen schützt, hat ein sehr hohes. Das Problem ist, dass man das so detailliert nicht abfragen kann. Das wurde schon erprobt, das hat nicht funktioniert. Man ist darauf angewiesen, mit statistischen Risiken zu arbeiten. Und da haben die schwulen und bisexuellen Männer als Gruppe ein sehr viel höheres Risiko. Also in Deutschland ist ungefähr jeder tausendste Mensch HIV-positiv, also ein sehr, sehr kleiner Teil der Bevölkerung. Bei den schwulen Männern liegt dieser Wert irgendwo im einstelligen Prozentbereich, also sehr, sehr viel höher. Und das ist genau der Grund, warum man sagt, man arbeitet hier mit diesem pauschalen Ausschluss, auch wenn das einige zu Unrecht ausschließt oder deren Risiko viel zu hoch einschätzt. Aber hier geht dann halt die Frage vor, wie man die Sicherheit möglichst hoch halten kann. Das ist nicht persönlich gemeint gegen diese Menschen, sondern es ist einfach ein statistisches Vorgehen.
Trotzdem ist es ja auch eine relativ strenge Regelung, wenn bestimmte Gruppen grundsätzlich ausgeschlossen werden. Wie sieht denn die Praxis in anderen EU-Ländern oder generell anderen Ländern aus?
Ja, es gibt schon noch in der Mehrheit der EU-Länder pauschale Ausschlüsse nach Gruppenzugehörigkeit in verschiedenen Formen, also nicht genauso wie in Deutschland, aber dieses statistische Risiko bei bestimmten Gruppen wird schon in vielen Ländern noch zur Grundlage genommen. Andere Länder haben das nicht oder haben das abgeschafft, Italien oder Spanien zum Beispiel. Und immer mehr Länder lockern dieses Verbot dahingehend, dass man auch als schwuler Mann zum Beispiel Blut spenden darf, aber dann ein Jahr lang keinen Sex gehabt haben darf. Das heißt, man nimmt jetzt nicht mehr die pauschale Gruppenzugehörigkeit, sondern man fragt nach der letzten potenziellen Übertragungsmöglichkeit sozusagen. Und wer ein Jahr keinen Sex hatte, darf dann spenden. Das ist weiterhin sehr, sehr sicher, ist aber natürlich auch ziemlich unrealistisch, denn die meisten Menschen haben ja nun mal ab und zu Sex, was ja auch gut so ist. Und das heißt, die meisten Schwulmänner dürfen dann weiterhin kein Blut spenden. Die Regelung ist nicht mehr so pauschal, sie ist nicht mehr so diskriminierend, wie sie zurzeit ist, aber sie nützt auch nur sehr wenigen Menschen.
Und es ist auch eine Regelung, die der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland kritisiert, weil man an der Sexualität nicht das Risiko festmachen sollte. Was da der Vorschlag war, dass man die Frage stellt, ob man safer Sex praktiziert. Ist das eine Möglichkeit oder was gibt es sonst für Möglichkeiten, so ein AIDS-Risiko realistisch einzuschätzen?
Das funktioniert so leider nicht, wie der LSVD das vorschlägt. Das wäre schön, das wäre auch unser bevorzugtes Modell, wenn das funktionieren würde. Man befragt die Menschen einfach, wie ihr Sexualverhalten ist. Wenn jemand sagt, ich mache nur safer Sex, dann darf er auch Blut spenden, egal welche Orientierung. Wir wissen nur leider zum einen, dass Menschen das nicht immer richtig einschätzen. Das wissen wir aus unseren umfangreichen Beratungsgesprächen, auch im Zuge von HIV-Tests. Menschen wissen nicht immer, dass sie HIV-Risiken hatten. Und Menschen wissen auch nicht immer, ob ihre Beziehung wirklich monogam ist. Es gibt viele Menschen, ob nun homo- oder heterosexuell, die glauben, dass sie in einer monogamen Beziehung leben, also dass ihr Partner ihnen treu ist. Aber das stimmt am Ende gar nicht. Und bei schwulen Männern haben wir jetzt das Problem, dass in dem Moment, wo kein geschützter Sex praktiziert wird, die also sich vielleicht irren, oder wo in der Beziehung der andere fremd geht, dass in diesem Moment das HIV-Risiko dadurch sehr viel stärker steigt als bei Heterosexuellen. Einfach weil in dieser Gruppe sehr viel mehr Menschen HIV-positiv sind und die Übertragung damit auch sehr viel wahrscheinlicher wird. Das ist der Grund, warum man hier nicht so einfach sagen kann, die Selbsteinschätzung zählt am Ende. Hinzu kommt, dass auch Safer Sex eben kein Safe Sex ist, keine absolute Sicherheit vor HIV bietet. Das heißt, jemand, der angibt, ich mache nur Safer Sex, hat trotzdem ein gewisses Restrisiko, weil HIV manchmal auch durch unglückliche Umstände trotz Schutz mit Kondomen zum Beispiel übertragen werden kann. Und auch hier ist das Risiko statistisch bei schwulen Männern dann natürlich sehr viel höher.
Das ist natürlich ein Missstand, dass da Leute ausgeschlossen werden von der Blutspende. Missstand ist es ja aber auch sowieso, dass schwule und bisexuelle Männer ein erhöhtes HIV-Risiko haben. Das ist auch, sie sind ja von der AIDS-Hilfe. Das ist ja auch eine Organisation, die bei einer AIDS-Erkrankung hilft, Präventionsarbeit leistet. Was wären denn da Ansätze, wo man das verbessern kann oder was machen sie da?
Wir machen da natürlich eine unglaubliche Menge von Dingen. Das Wichtigste in diesem Zusammenhang, wo wir heute Morgen gerade über Diskriminierung sprechen, scheint mir zu sein, nochmal deutlich zu machen, das HIV-Risiko steigt, je stärker jemand diskriminiert wurde in seinem Leben. Das ist nachgewiesen. Also wer Diskriminierungserfahrungen macht, abgewertet wurde, vielleicht beleidigt wurde als Schüler oder noch Schlimmeres, der hat ein höheres Risiko, sich zu infizieren, denn diese Erfahrungen schädigen das Selbstwertgefühl, können psychische Erkrankungen hervorrufen, können die Anfälligkeit für Drogen steigern und das sind alles Faktoren, die das Schutzverhalten schwächen. Es fällt Menschen dann schwerer im entscheidenden Moment, ein Kondom zu nehmen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Diskriminierung von schwulen Männern in Deutschland aufhört. Da bin ich ganz einig mit dem LSVD, an wie vielen Stellen im Alltagsleben und wie heftig noch Diskriminierung von schwulen Männern vorkommt. Und wir erleben gerade in Deutschland, wie das wieder zunimmt. Die AfD und die Demo für alle, also um zwei Beispiele zu nennen, sind Bestrebungen, die schwule Männer wieder in das Reich des Unnormalen, dessen, was nicht so viel wert ist, wie anderes Leben bewegen wollen. Und da müssen wir gegenhalten. Wir brauchen gerade in den Schulen, gerade für junge Menschen, ganz klare Signale, schwul, lesbisch oder wie auch immer sexuell zu leben, ist total okay. Lebe, wie du bist, lebe, wie du möchtest und Diskriminierung müssen wir entschieden entgegentreten. Das gilt auch für die HIV-Prävention, das ist ein ganz wesentlicher Faktor.
Das wäre ja jetzt schon fast ein schönes Schlusswort gewesen, aber ich würde noch einmal in einer letzten Frage kurz auf das Thema Blutspende zurückkommen. Es gibt ja jetzt Länder, die diese Regelungen lockern. Wie sieht das denn in Deutschland in der Zukunft aus? Gibt es da sozusagen Bestrebungen oder Hoffnungen, dass sich da etwas ändern könnte am Gesetz?
Wir hoffen sehr, dass es da jetzt mal etwas schneller vorangeht. Das Thema schleppt sich jetzt seit Jahren dahin. Wir erleben, wie andere Länder vorangehen. Die meisten jetzt, wie gesagt, mit Regelungen, wo man dann eine bestimmte Frist hat, in der man keinen Sex gehabt haben darf. Die Schweiz ist jetzt gerade aktuell nachgezogen, hat jetzt auch so eine Regelung. In England gibt es sie schon, in Frankreich gibt es sie schon. Südafrika hat eine etwas andere Regelung. Da muss man bescheinigen, dass man monogam lebt, beziehungsweise angeben. Wir brauchen in Deutschland auch eine Lockerung dieses pauschalen Verbotes für ganze Gruppen. Wir brauchen ein besseres Verfahren. Damit beschäftigt sich der Arbeitskreis Blut im Robert-Koch-Institut schon seit langer Zeit. Die Bundesärztekammer, Paul-Ehrlich-Institut sind damit befasst. Und es geht aber nicht wirklich voran. Und wir hoffen sehr, dass wir jetzt bald auch in Deutschland eine bessere Lösung haben werden.